Danke, dass ihr zur späten Stunde hier noch so viel Aufmerksamkeit habt, um ein total cooles Thema zu besprechen, nämlich Mise en Place. Das ist hier der DevOps oder Development Talk. Wahrscheinlich sind alle oder fast alle von euch in dem Bereich tätig, Entwickler. Und sehr interessant, was sich da so getan hat in den letzten Jahren. Ja, erstmal danke an die Frostcon, dass ich hier sprechen darf. Kurz über mich, Herbert, mache seit 25 Jahren Softwareentwicklung. Also bin 40 Jahre alt, habe also früh angefangen. Als ich noch klein war, habe viele Jahre in hohen Sprachen gearbeitet, also die Klassiker, PHP, Python, Ruby und im E-Commerce-Sektor. Und irgendwann ist es langweilig nach 20 Jahren und ich wollte wissen, wie Computer unter der Haube funktionieren und bin deswegen in den letzten 3 Jahren circa in die Systemsprachen gewechselt. Und da habe ich natürlich den Platz hier, Hype-Thema Nummer 1, gleich mal was genommen, um da so reinzuschauen. Ich schaue mal, ob ich hier noch was kleiner machen muss. Genau, ich werde so 40 bis 50 Minuten reden und danach gibt es eine kurze Fragerunde. Wenn ihr Fragen habt oder ich über das Zeug erzähle, könnt ihr einfach reinrufen. Hier gibt es ein Mikro. Oder ich kann die Frage auch kurz wiederholen, muss ich unbedingt mit dem Mikro sein und dann ja, könnt ihr mich originäre Fragen stellen. Mise en Place kommt aus dem Französischen. Ja. Wird ausgesprochen Mise. Es kann passieren, dass ich manchmal noch Miese sage, einfach aus Gewöhnung. Es wird nicht Mais oder Mieze ausgesprochen, ja, habe ich alles schon gehört. Also Mies eigentlich. Aus dem Französischen kommt das Ganze. Das bedeutet dort eigentlich, ich weiß nicht, ob es im Deutschen dann Begriffe gibt. Das heißt einfach nur, wenn ich koche, ja, wenn ich ein Gericht kochen möchte, dann lege ich vorher meine Zutaten und meine Instrumente, also Messer, an die Stelle, wo ich es brauche, damit ich effizient kochen kann. Und genau das Gleiche, oder der Begriff Mise en Place ist für die Toolbox, die ich euch jetzt demonstriere, gut gewählt, denn genau das ist das. Bevor ich mit der Entwicklung anfange, ist alles dort, wo ich es haben, wo ich es brauche und wo ich es erwarte. Vorher muss ich kurz darüber reden, welches Problem Mise überhaupt oder welche Probleme Mehrzahl Mise überhaupt löst, ja. Wie das Ganze funktioniert. Es gibt eine Toggle-Datei, die man sich einfach in seinen Projekt-Root legt. Tatsächlich gibt es ein ziemlich mächtiges Unterfeature von Mise, das nennt sich Tasks. Damit kann ich mein CI/CD, also meine Continuous Integration, komplett erledigen, wenn ich möchte. Ja, also ich hätte das gemacht in meinen Projekten, bin damit sehr zufrieden. Und zum Schluss gibt es noch zwei Praxisbereiche, die ich euch zeige, wenn die Zeit ausreicht. Also einen will ich euch auf jeden Fall zeigen, den zweiten ist optional. Mal gucken, wie wir durchkommen. Welches Problem löst Mise überhaupt? Kurze Geschichte. Also in einem meiner ersten Jobs, die ich hatte, vor, wie gesagt, 20 Jahren, gab es noch keine, es gab schon Versionsverwaltung, aber die Firma, in der ich damals gearbeitet habe, hat das noch nicht entdeckt. Das Prinzip Versionsverwaltung. Das bedeutet, wir hatten wirklich einen zentralen Server und wir haben uns Uhrzeiten ausgemacht. Ja? Die Datei ist Style CSS, bitte von 9 Uhr bis 10 Uhr bearbeiten. Ich speichere dann und dann kannst du von 10 Uhr bis 11 Uhr dran. Ja? So haben wir Konflikte von Anfang an quasi unterbunden. Macht man heutzutage nicht mehr so. Heutzutage gibt es nicht Versionsverwaltung. Ja? Hier mal eine kurze Liste, eine Tabelle von Versionsverwaltungssystemen aus der Vergangenheit. Kennt ihr alle. Interessant ist auch JJ Jujutsu, das Thema hatten wir heute früh. Sehr spannender Contender für die Zukunft vielleicht. Also es ist gar nicht unbedingt, ich finde es nicht einfacher als Git, aber es ist halt ein ganz anderer Ansatz. Könnt ihr euch mal anschauen. Gibt auch ein paar weniger bekannte Joten, habe ich einfach mal der Vollständigkeit halber aufgelistet. Ja, ist spannend. Also das Problem mit der Versionsverwaltung und mit Konflikten wurde quasi durch diese Tools hier gelöst. Es gibt noch ein anderes Problem, das man als Softwareentwickler gelöst haben möchte. Also ich möchte natürlich meine Dateien, also meine Code-Dateien, koordiniert ablegen und auch parallel bearbeiten können. Und ich möchte während der Entwicklung selbstverständlich auf meiner lokalen Maschine eine Umgebung haben, ja, in der ich überhaupt entwickeln kann. Abhängig von der Programmiersprache, die klassischerweise gibt es verschiedene Tools. Ja? Also die Ruby-Welt oder Python-Welt haben alle ihre eigenen Toolsets oder Toolketten sozusagen, um verschiedene Versionen des Interpreters parallel auf einer Maschine zur Verfügung zu stellen. Ja? Also kommt manchmal vor, dass ich unbedingt eine ältere Version von Node brauche, um zu entwickeln oder was auch immer. Ist auch ein Problem. Oder so hat man das früher gemacht, sozusagen mit solchen Tools. Oder, was man auch öfter gesehen hat, ich lege mir einfach meine PHP-Version, die ich brauche, in ein Verzeichnis und mache dann einen symbolischen Link. Ja? Und wenn ich dann PHP eingebe, wird die Version ausgeführt, wo ich gerade hinzeige. Kann man machen, ist aber auch nicht gerade cool. Debian hat sogar eine Variante dafür, es ist Update Alternatives. Das ist sozusagen auf Distributionsart und Weise, wie ich das Ganze zentral steuern kann. Ist jetzt auch nicht viel schöner als auch ein symbolischer Link unter der Haube, was der macht. Dann gab es eine Ära oder ein Tool, ASDF, ja, einfach Feld zu tippen, der linken Hand, ASDF, auf der Tastatur, also nicht QWERTY, sondern eine Zeile tiefer. Und das ist das erste Tool, das agnostisch von der eigentlichen Programmiersprache mir es erlaubt, Runtimes zu verwalten. Cooles Tool, hat aber einige Nachteile in der Praxis, die Mies tatsächlich besser gelöst hat. Dazu kommen wir gleich. Wer von euch hat ASDF schon mal benutzt? Einer. Traut sich aufzuzeigen? Gut. Ich übrigens nicht. Ich habe mit Mies gleich angefangen. Das gibt es aber. Aber das Problem allgemein, dass ihr verschiedene Versionen und Interpretern habt oder haben müsst auf eurem System, das Problem ist wahrscheinlich, das habt ihr auch schon mal gehabt. Gehe ich jetzt davon aus. Ja, jetzt kommen wir zu Mies. Mies ist ein Tool, das alle Probleme löst, die ich jetzt gerade besprochen habe. Das ist also, die Idee dahinter ist, dass ich eine einzige Datei habe, die ich in meinen Projektroute lege. Ja. Ist in TOML geschrieben. Also Mies ist ein Tool, das in WASD geschrieben ist und in der WASD-Welt ist selbstverständlich TOML. Also ich glaube, TOMS Obvious Markup Language oder so. Wird benutzt und dort steht alles drin, was ich brauche, damit ich meine Entwickler, wenn sie mit dem Projekt starten oder wenn ich sie onboarde, da steht alles drin, was sie brauchen. Eine einzige Datei. Das heißt, dass ich viele andere Tools, ja, die es vorher gab, die verstreut sind, um Environment-Variablen zu verwalten, um Build-Skripte zu machen, wie Makefile oder Justfile, vereine unter einer einzigen Datei. Also, oder ich kann natürlich auch Dateien inkludieren, wenn das Projekt größer wird, ist logisch, aber im Root habe ich erstmal alles, habe ich erstmal meinen Startpunkt. Sieht dann in der Praxis so aus? Als Beispiel, also ich gebe einfach an, ich habe jetzt hier ein Projekt, ich brauche Node 22, Python, was auch immer. Ich brauche Terraform, um das Ganze zu provisionieren später als Beispiel. Die Environment-Variablen packe ich hier gleich rein. Es gibt, das zeige ich euch gleich später noch, die Möglichkeit, dass ich auch Environment-Variablen als Pflicht setze. Das heißt, ich erwarte, dass diese Variable gesetzt ist, ansonsten kriege ich direkt eine Fehlermeldung. Übrigens schon beim Betreten des Verzeichnisses mit CD, dazu kommen wir gleich, wie Mies eigentlich unter der Haube funktioniert. Und der Teil, der am meisten beeindruckend ist, den ich gerne nutze, ist der Tasks-Teil. Das ersetzt quasi das Make-File, Rake-File oder Just-File und ja, jetzt hier ein einfaches Beispiel, aber ich kann später, werdet ihr sehen, auch komplexere Taskketten damit abbilden. So, Mies ist ziemlich invasiv, also ist ziemlich mächtig. Das bedeutet, wenn ihr Mies nutzen wollt, dann werdet ihr in der Dokumentation darauf hingewiesen, dass ihr bitte dieses Eval-Skript, ja, nicht Evil, das ist Eval, das ist nicht Evil, das ist ein gutartiges Skript, in eure Shell eurer Wahl legt, ja. Ich nutze Fish, aber ich bin Fish-User, ja, zum Beispiel. Das kann ich auch einfach mal zeigen, theoretisch, wie das Ganze aussieht. Also wenn ich quasi den Bereich hier, aber ich kann es auch schnell tippen, das geht schneller, Mies Activate Fish eingebe, kommt da irgendein Skript zurück. Und dieses Skript soll quasi automatisch immer, wenn ich meine Shell starte, ausgeführt werden. Das war das Eval. Was das Skript macht, es hookt sich brutal in meinen CD-Befehl ein.
Also mein ganz normaler CD-Befehl zum Verzeichnis wechseln hat jetzt plötzlich einen Hook. Das heißt, wenn ich in irgendein Projekt gehe, warte mal, wo ist denn hier meine Raute-Taste? Welle. Das ist jetzt hier ein beliebiges Projekt. Jetzt unter der Haube hat jetzt Mies einiges gemacht. Und was genau, das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Das erste, was passiert, Mies guckt, ob sie, also der Hook, der jetzt in CD oder vor CD geschalten ist, guckt, ob sie Mies-Toggle gibt. Dann geht er mal zeigt jetzt nach oben und guckt, ob es auch eine gibt. Und ja, er verlässt auch mein Home-Verzeichnis. Also in dem Fall zum Beispiel würde er auch in Dev gucken und würde in Home gucken und würde auch im Root vom Dateisystem gucken. Ja. Standardmäßig macht Mies das, geht also quasi den ganzen Baum nach oben. Das ist dann praktisch, wenn ich quasi tiefer unten in meinem Projekt den Mies-Toggle anlege. Die überschreibt dann natürlich die Konfigurationsparameter von der Datei oben drüber, ja, sodass ich quasi verzeichnisspezifische Überschreibungen in meiner Konfiguration machen kann. Ist ein cooles Tool. Abwärtskompatibel mit der ASDF-Konfiguration oder einigen anderen Tools ist das Ganze auch. Ja. Also standardmäßig werden auch Dateien anderer Tool-Manager gelesen. Für jedes Tool, das ich in der Tool-Sektion gefunden habe, ja, mit der entsprechenden Versionsnummer, wird dann erstmal geschaut, ob das Ganze installiert ist. Und zwar lokal, für meinen Benutzer, an dem ich gerade bin. Da gibt es in Local Share Standardverzeichnis, kann man, wenn man will, ändern, will man aber nicht. Für jedes Tool quasi, das ich anfordere, wird ein eigenes Verzeichnis erstellt, wo das Tool dann installiert ist. Das Ganze passiert vollkommen automatisch. Also das heißt, ich mache Mies Install und in meinem Fall ist alles schon installiert, klar. Ich kann jetzt mal einen Head von der Mies Toggle machen. So sieht das Ganze aus, ist sehr langweilig. Ich nehme mal den hier. Das ist der Bat, ist der Cat mit Farben, wenn ihr den kennt, der Bat Cat. Das zeigt das Ganze quasi in Farben an. Und irgendein Projekt habe ich jetzt, ich sage, ich will jetzt hier was in der Versionsnummer haben, ich brauche der Jox, was auch immer. Was da unten kommt, Watch Files und Task Surf, zeige ich euch später. Das sind nämlich die mächtigen Features. Was Mies auch macht, es lädt auch die Environment-Variablen, die ich in der Mies-Toggle definiert habe, in meine Environment-Variablen der Shell, in der ich gerade bin. Ja, das ist wichtig. Das macht nämlich Make zum Beispiel nicht. Just macht das. Das ist immer wichtig zu wissen. Also es finde einfach mächtig, wenn ich innerhalb meines Make-Files oder meiner Mies-Datei Environment Variablen zur Verfügung stehen habe. Ich kann andere Dateien inkludieren, ja, und ich kann hier auch, wenn ich möchte, kann ich hier auch Skripte ausführen, sozusagen, um zum Beispiel, was weiß ich, ein Inventar von Servern woanders herzuholen, dynamisch, alles möglich. Oder Passwörter von 1 Passwort hier in dem Beispiel zu ziehen, das funktioniert alles unter der Haube. Das habe ich gerade gesagt, ich kann, wenn ich möchte, Parameter, also Environment-Variablen als required definieren. Ja, also wenn ich in das Projekt gehe, frisch, und ich habe die Datenbank noch nicht angebunden für meine Entwicklung, da bekomme ich von direkt eine Warnung, wenn ich ein CD in das Verzeichnis mache. Das klassischerweise bringen solche große Frameworks wie Laravel oder Rails ja eine eigene Environment-Verwaltung mit, ne? Also eine .env.example. Und wenn ich halt vergesse, aus der .env.example meine .env zu machen, also sprich, mein Projekt lokal auch gar nicht lauffähig ist, weil die Environment fehlt, sehe ich das sehr früh. Nämlich schon dann, wenn ich das Projekt betrete. Das finde ich einfach gut. Finde ich cool. Ja, wichtig ist natürlich, wenn ich jetzt mal mir meine $pass anschaue in meinem Home-Verzeichnis. Gut, ist ziemlich wild, ja. Hat den Rechner voll länger. Man macht das Ganze hier. Sieht's leicht anders aus. Da seht ihr, dass unten die Zeile ein bisschen verschoben ist, weil Mies nämlich hier oben, seht ihr das bei Cargo oder Joxus CLI hier oben, sozusagen sich da einfach eingehangen hat und irgendwie den Part ergänzt hat. Und dieses Dioxus, was ich jetzt in diesem Verzeichnis benutze, ist auch nur die Version für dieses Projekt. Ja, wenn ich jetzt in einem anderen Verzeichnis gehe, von einem anderen Projekt, nehmen wir mal dieses hier, nur als Beispiel, dann ist der Pfad entweder jetzt gleich, weil es die gleiche Version ist, oder der ist ein anderer, guck mal, hier ist JJUI oben. Also es ist cool, dass ich einfach direkt mit CD alles habe, was ich brauche für mein Projekt. Ja gut, ja, logisch, da ich ja die Fahrtvariable gesetzt habe, ne? Geht's das? Cargo Version, genau. Nutze ich jetzt quasi das projektspezifische Cargo und nicht mein globales, wenn ich eins hätte. Ich weiß gar nicht, ob ich was global installiert habe beim System. Ich glaube nicht, weil ich es halt das Visa einfach mache. Genau, so funktioniert das Ganze. Habe ich euch gerade live gezeigt. Wenn ich wieder rausgehe aus dem Ganzen, dann bitte Fahrt wieder zurückgesetzt auf einen Standardwert. Oder ja, es gibt ASCF macht das Ganze mit so ein paar Tricks. Das macht Mies nicht. Mies macht es sauber. Also Mies macht, nutzt keine Shims. Shims ist sowas wie Links, mit denen ich dann quasi auf das Binary verweise. Sondern ja, mit Parse bin ich einfach ziemlich effizient. ASDF hat ein weiteres Problem. Es ist verhältnismäßig langsam. Ja? Also ich brauche 0,3 Sekunden, ist jetzt eine Drittelsekunde. Klingt jetzt nicht viel. Das aber bei jedem CD passiert, ist das schon spürbar. Der Programmiersprache WASD ist dafür bekannt, dass die Kaltstartzeit extrem gering ist. Es gibt auch keinen Garbage Collector und deswegen startet das Ding praktisch instant. Ich habe überhaupt keinen Overhead bei meinem CD. Genau, habe ich schon erzählt, wie wird das Ganze installiert. Ich lade mir einmal das Binary runter. Ich kann dann, wenn ich Mies installiert habe, auch in anderen Projekten Mies requiren, wenn ich möchte. Lege diese magischen Eval-Befehle in meine Shell und dann kann ich eigentlich sofort loslegen. Und auch cool, wenn ich vorher ASDF genutzt habe, kann ich die .tool-Versions einfach weiterverwenden von ASDF. Das Ganze ist in Anführungszeichen rückwärtskompatibel. Wenn ich möchte, kann ich das Ganze auch in meiner CI/CD-Pipeline benutzen. Hier in dem Beispiel würde ich jetzt in dem Job Mies installieren. Im realen Leben würde ich natürlich in dem Container, den ich benutze, Mies vorinstallieren. Da würde ich jedes Mal bei jedem Jobstart Mies installieren möchte. Das zeige ich euch sogar nachher noch. Ökosystem von Mies. Es gibt 900 Tools mittlerweile, die das Ganze installieren kann. Es gibt eine eigene Repository, das nennt sich Aqua, das ist quasi das offizielle von Mies, kann aber auch auf viele andere Repos zugreifen. Ihr seht von npm, pip, also aus der Python-Welt. Ich kann sogar mit GitHub direkt Dinge von GitHub runterladen. Er versucht dann, die Releases-Version zu nehmen oder ich gebe eine Branch an. Also wenn ich auf Release klicke, kann ich ja die offiziellen Releases runterladen. Das versucht er standardmäßig. Wenn er das nicht kann, kann ich hier auch einen Branch angeben. Und das Ökosystem wächst und wächst. Mies selbst ist übrigens noch ziemlich jung, dazu kommen wir jetzt gleich. Es gibt noch Alternativen zu Mies, also Mies ist nicht der einzige Player hier am Markt. Wie ihr seht, oft sind die Lösungen für die Sprache entwickelt worden. Mies versucht wirklich Polyglott, also versucht wirklich mehrere Sprachen unter einen Hut zu bringen. Genau, ich habe herausfinden wollen, wie oft Mies benutzt wird. Ja? Und dazu habe ich eine kleine Recherche gestartet. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das Ganze gar nicht gemacht, unbedingt, um jetzt zu schauen, wie weit Mies arbeitet ist. Ich wollte einfach diesen Hype von dem Deep Research LLMs. Also vielleicht kennt ihr PewDiePie, ist ein YouTuber, der hat ein Tool rausgebracht, das heißt Odysseus. Mit dem kann ich lokal, für meine lokalen KI, Deep Research machen. Und das wollte ich ausprobieren, habe die einfache Frage formuliert. Geh mal bitte auf GitHub, auf GitLab und auf Codeberg. Also so drei der großen Hoster für Software und schau mal bitte, wo Mies überhaupt im Einsatz ist. Ja, lief dann 20 Minuten oder noch länger, ist auf einer Grafikkarte. Ergebnis ist gar nicht. Also die größten, ich habe das nur per Stichprobe geprüft, ob das stimmt. Stichprobe hat gepasst, wird grob stimmen. Ist aber auch Stand März, ne? März diesen Jahres, ist ein bisschen länger her. Vielleicht ist da einer dazugekommen, der mittlerweile Mies nutzt, ich glaube nicht. Also bei GitHub sah es sehr schlecht aus, da war Mies gar nicht vorhanden. Bei GitLab dachte ich erst, oh cool, sieht ja besser aus. GitLab selbst tut es ja Mies, tut es aber nicht. Also tut es von, aber nur das unten ist die Mies-Tommel von GitLab. Die nutzen das nur quasi als ASDF-Rückwärtskompatibilität. Zählt also nicht eigentlich, das gar nicht benutzt. Codeberg genau dasselbe. Also sehr schlechte Ausbeute, sag ich mal, weil Mies halt auch noch sehr jung ist. Dann bin ich den Schritt andersrum gegangen und habe gesagt, okay, dann nimm doch mal bitte die Projekte, die Mies nutzen, ja, suchen wir die mal raus und Ja, surprise. Mies selbst nutzt Mies und ist auch das weitverbreitetste Tool, das Mies nutzt. Dann kommt GitLab und dann kommt schon, ich weiß nicht, das JDX auf Platz 5 und Platz 6 ist übrigens der Autor von Mies. Also, was ich damit sagen will, Mies ist nicht sehr verbreitet aktuell, weil es einfach noch sehr jung ist. Schade, aber ich hoffe, mit dem Vortrag heute kann ich das ändern. Genau, hier nochmal kurz die Begründung. Ist halt noch jung und das muss ich rumsprechen. Wenn man so ein Projekt betritt, klassischerweise oben hat man halt viele verschiedene Dateien, Punkt bla, Makefile. Die Idee ist, dass man das wirklich dann runterbricht auf eine Datei. Und gut, das Cargo-Toml ist jetzt da sprachenspezifisch. So soll das Ganze aussehen, so wenig wie möglich. Mies kann noch viel, viel mehr, als ich jetzt nur gezeigt habe. Ja? Am Anfang habe ich mir gedacht, oh Scheiße, eine ganze Stunde, wie soll ich denn die Zeit vollkriegen? Dann habe ich mal recherchiert, was Mies noch alles kann. Und dann habe ich mir gedacht, oh nee, ich muss jetzt so viel rauskürzen, damit ich hier nicht den ganzen Tag rede. Ein paar Features, die ich auch selber benutze für Mies, ist zum Beispiel, dass ich Systemd-Units erzeugen kann. Und zwar kann ich mir aussuchen, ob ich die jetzt systembyte installiere. Da brauche ich natürlich Root-Zugriff. Oder für meinen User. Also ich musste, das ist vor kurzem gar nicht das System, wer es überhaupt kann. Ich muss dann aber das --user angeben. Das ist schon wichtig. Also das heißt, ich wechsle mal zurück in das Projekt. Nee, in ein anderes. In dieses hier. Und ihr müsst, ich habe eine Forge Joe, spreche ich es mal aus, ja, also quasi das Codework, was ich mir selber lokal runterladen kann, Instanz lokal installiert. Und bei Forge Joe hast du einen Runner, den du auch lokal registrieren kannst. Das werde ich euch gleich live zeigen, bevor ich das brauche. Den Runner, den wollte ich unbedingt als Systemd-Unit installiert haben. Ja. Wenn ich also das User wegnehme, dann werden nur die systemweiten Units angezeigt. Das --user muss immer dran. Das müsst ihr wissen. Kann natürlich sein, je nach Projekt, dass ich Prozesse als Root laufen lassen muss. Ja, dann werde ich bei Mies Install nach dem Root-Passwort gefragt. Also nach dem Sudo-Passwort. Ja. Das wäre dann halt der Fall, wenn es unbedingt sein muss. In den meisten Fällen reicht es aber als User. Ja, ich definiere meine Unit ganz normal und Mies kümmert sich darum, dass das Ganze funktioniert. Ich kann auch One-Shot-Dienste starten, wenn ich möchte, wenn ich das brauche. Ich kann eigentlich alles machen, was Systemd kann. Oder Timers. Ja, ich möchte, dass irgendein Prozess alle 5 Sekunden läuft. Kann ich jetzt als Systemd-Unit definieren. Das kann ich auch als Watcher definieren. Das zeige ich euch gleich noch, wie das Ganze funktioniert. Dann kann ich mit Mies meine Dot-Files managen. Also meine private Konfiguration, wie ich gerne meinen Rechner eingerichtet hätte. Kurze Frage, wer von euch hat ein eigenes Dot-Files-Repo auf GitLab irgendwo? Ja, 33% würde ich sagen, haben jetzt aufgezeigt. Es gibt viele Tools, mit denen ich meine Dot-File-Konfiguration machen kann. Ich kann es auch einfach ohne Tool machen, wenn ich will. Angefangen habe ich mit GNU Stow. Stow ist eigentlich ein Symlink-Farm-Manager. Das bedeutet, dass ich, wenn ich in meinen Dot-Files bin, das sind jetzt also meine Dot-Files, die auch öffentlich zur Verfügung stehen. Mache ich einen Make Stow und ist jetzt ein Konflikt mit meiner Mies-Konfiguration. Das heißt einfach nur, ich habe hier meinen .config-Ordner. Das ist meine offizielle Konfiguration aller meiner Projekte. Und wenn ich jetzt in meinen echten .config-Ordner gehe und nehmen wir mal den hier und ich mache noch ein -l dazu, dann seht ihr, dass das Ganze Links sind. Das sind also symbolische Links in meine Konfiguration meiner Dot-Files. Das bedeutet, dass die Konfiguration, die ich real angewendet habe auf einem System, immer gleich in meinen Dot-Files gespiegelt wird. Es kann sein, dass ich das will. Es kann sein, dass ich das nicht will. So wie in der Session.json zum Beispiel. Kann man granular einstellen mit Mies. GNU Stow ist der Klassiker, mit dem ich das mache. Ja? Also GNU Stow kümmert sich darum, dass die Links alle gesetzt sind. Viel besser ist aber, das Ganze mit Mies zu machen. Bei Mies schreibe ich in meine Mies-Toml einfach einen Bereich, also eine Section rein, Dot-Files
Und jetzt sage ich dir einfach, ja, ich hätte gerne diese Datei in diesem Repo sozusagen automatisch gelinkt in mein echtes Formverzeichnis. Und ein richtig cooles Feature, das habe ich nirgendwo anders gefunden, ist das sogenannte Symlink-Each-Feature. Das heißt, ich kann hier einstellen, ob ich möchte, dass das Verzeichnis einfach gesymlinkt wird, dann ist automatisch alles da drin gesymlinkt. Oder ich möchte vielleicht für jede Datei in dem Verzeichnis einen separaten Symlink haben. Ist ein Unterschied, wenn ich Dateien hinzufüge oder lösche.
Kann ich granular einstellen. In meinem Fall sieht das Ganze dann so aus. Hier Zeile 5 bis 11. Das ist quasi meine persönliche Mies-Konfiguration. Die Sachen habe ich einfach. Die stehen jetzt irgendwo auf GitLab, irgendwo öffentlich. Und immer wenn ich mir da einen Computer installiere, was lange nicht hervorgekommen ist, aber angenommen, ich muss das machen, leite ich mir diese Datei runter, mache Mies-Install und mein System ist genauso eingerichtet, wie ich es kenne, wie ich es haben will.
In der Theorie.
genau. Das hier. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr DevOps macht, kennt ihr vielleicht Ansible. Wenn ich mit Ansible Konfigurationsdateien auf fremden Servern editiere, dann gibt es manchmal solche Ansible-Marker, mit denen Ansible selbst merkt, wo er Dinge hinzugefügt hat und wo er sich reinhängt in die Datei. Das hat Mies auch. Ja. Es ist einfach nur gut zu wissen, dass das geht.
Ich kann auch mehr machen. Ich kann sagen, dass ich mir wünsche, dass bitte derjenige, der über ein Projekt geht, um darin zu entwickeln, bitte auf deinem System Pakete benötigt. Also ich kann sagen, ich brauche jetzt bitte ein gewisses APT-Paket oder ein gewisses alles, was gibt, Fatpak sogar. Also ich kann wirklich sagen, bitte Flatpak-Pakete installieren. Muss der Host natürlich unterstützen. Wahrscheinlich gibt es einfach eine Fehlermeldung, wenn es noch kein Flatpak gibt auf der Distribution, die der Entwickler da gerade nutzt. Das Ganze ist Cross-Plattform. Also ich kann, wenn ich jetzt, was weiß ich, Gentoo benutze oder macOS benutze, kann ich sogar, ohne dass ich jetzt Brew oder Homebrew selber installiert habe, Boot-Pakete installieren. Ich nutze kein Apple, kein macOS, keine Ahnung, scheint es zu funktionieren, denke ich mal. Und hier mal die Befehle aufgelistet, mit denen man das Ganze machen kann. Was anderes, was ich machen kann, wer von euch hat schon mit Git-Submodules gearbeitet? Oh, Hälfte. Wer von euch ist zufrieden mit Git-Submodules? Niemand zeigt auf. Schön. Das habe ich auch erwartet. Mies kann sich auch darum kümmern, dass ihr eure Git-Repositories verwaltet. Nicht wirklich als Submodule, also ihr könnt nicht ein Repo in einem Repo auschecken hiermit. Also wahrscheinlich geht das sogar, wenn ihr das dann in die Git-Ignore setzt. Ich glaube aber nicht, dass das der Anwendungszweck ist. Hier ist der Sinn der Sache. Ich habe zum Beispiel in meinen persönlichen Dot-Files, ist ja noch offen. Hier, einmal sage ich hier in der Zeile 17, dass ich meine eigenen Dot-Files bitte auschecke. Ja, ist in den meisten Fällen schon geschehen. Und ich habe jetzt hier ein anderes Projekt als Beispiel genommen. Das zeige ich euch gleich noch, was das ist. Das möchte ich bitte immer haben. Ich möchte einfach das ausgecheckt haben. Immer wenn ich meinen Rechner irgendwie neu installiere, Mies kümmert sich darum, dass genau das passiert. Das sind jetzt meine Dot-Files für mein ganzes System. Ihr könnt das natürlich projektspezifisch machen. Ne? Dann könnt ihr quasi sagen, dieses Projekt benötigt auch dieses Git-Repo. Bitte sorgt dafür, dass es ausgecheckt ist. Ja, immer beim CD in ein Verzeichnis. Kümmert sich wie es um alles. Wenn ihr Geheimnisse verwaltet, ja, mit so gewissen Tools, mit sehr vielen Tools, die am Markt sind, wie zum Beispiel Age, ist jetzt der bekannteste. Ich persönlich mache das mit Ansible Vault, wenn ich das mache, weil ich auch so ein Ansible-Typ bin. Gibt aber andere Software dafür wie Age. Gibt es Kompatibilitätslayer, dass ihr das Ganze benutzen könnt. Zum Beispiel habe ich Rage entdeckt. Rage ist die Rust-Version von Age. Mit der habe ich ein bisschen rumgespielt. Das funktioniert. Das heißt einfach nur, dass ihr euren Schlüssel entweder jedes Mal eingibt, so ähnlich wie bei der Passphrase, bei dem SSH-Key, oder ihr hinterlegt den Schlüssel irgendwo sicher, in Anführungszeichen, in einer Datei oder wo auch immer ihr das haben wollt. Also ihr müsst ja selber abwägen zwischen Komfort und Sicherheit. Mit Mies könnt ihr das Ganze machen.
Es gibt Hooks, die ihr benutzen könnt. Das heißt, immer wenn ihr ein Verzeichnis betretet oder verlasst, könnt ihr Skripte ausführen. Ist auf jeden Fall sehr praktisch. Guter Anwendungsfall. Mies Install, Pre-Install, Post-Install könnt ihr euch auch Skripte reinhängen. Selbstverständlich geht das Ganze. Und ich kann das Ganze, zu der Task-Situation kommen wir gleich, ich kann das Ganze auch auf einen Task binden. Ja? Also das heißt, wenn ich den Task definiere und ausführe, kann ich auch einen Hook ans Ende eines Tasks packen. Dazu kommen wir gleich, zu dem Ganzen. Und kann auch Tasks referenzieren. Also ihr seht das in dem unteren Bereich, ich kann einfach ein Echo Hello machen und danach bitte ihm sagen, danach führe noch den Task Setup aus, den ich woanders definiert habe. Das geht auch. Ich kann Dateien beobachten. Ich kann die Änderungen von Dateien beobachten. Ich kann einen Watcher installieren. Es gibt den Watcher in zwei Schärfegraden. Es gibt einmal den simplen Watcher, so wie hier. Also ich sage einfach nur Beispiel, immer wenn sich der WAS-Datei rekursiv nach unten per Globbing in meinem Repository verändert, führe ein Cargo MFT aus. Ja. Ich persönlich mache das immer manuell, aber kann ich machen, wenn ich will. Das Ganze funktioniert jetzt pseudo-live. Ja. Das heißt, das Ganze funktioniert eigentlich nur immer dann, wenn ich Mies eingebe, ansonsten nicht. Also per Prompt. Wenn ich das Ganze so richtig, richtig live haben will, ja, da gibt es einen zweiten Modus, nämlich Mies Watch. Der hat einen kleinen Hintergrundprozess, der natürlich gespawnt werden muss. Watch Exec und dem kann ich dann wirklich sagen, bitte überwache die Datei permanent und sobald sich die Datei verändert, wird sofort ein Task ausgeführt. Wofür brauche ich das? Keine Ahnung, Autoformatierung von Dateien. Gibt sicherlich Anwendungsfälle, wo das sinnvoll ist. In euren Projekten. Ja, Dokumentation erzeugen oder Tests ausführen, wenn sich die Testdatei verändert hat. Macht auch die Idee heute alles, aber ja. Derselbe Autor von Mies hat auch ein Projekt rausgebracht, Pitchfork. Wenn ihr einen Mac habt, werdet ihr sehen, dass es kein gutes Systemd-Äquivalent gibt, meiner Meinung nach. Deswegen seid ihr leider gezwungen, Supervisor D zu benutzen. Das ist eine Python-Skript-Sammlung, die ja, Systemd, oder zumindest die Tasks der Systemd, die Units simuliert. Mies, also Pitchfork ist ein separates Projekt vom selben Autor von Mies, das Ganze kann, wollte ich nur mal erwähnt haben. Also der Typ ist krass. Respekt, was er alles so in seiner Freizeit oder professionell macht. Genau. Hier sind noch mehr Tools, die der Autor gemacht hat. Aube, wie auch immer man das ausspricht, ist das Neueste. Und das, was ich jetzt in den Folgefolien zeige, der eigentlich spannende Teil, macht das Aube noch viel besser als Mies. Also es ist ein bisschen second-friendly, wofür ich Mies jetzt gleich verwende, aber es funktioniert, was ich euch jetzt zeigen will. Es gibt auch ein Plugin-System von Mies, selbstverständlich. 1Password zum Beispiel ist ein sehr berühmtes System, Plugin, mit dem ich halt Passwörter zur Verfügung habe, wenn ich das haben will. Wenn ihr WAST-Entwickler seid, wisst ihr, dass es ganz, ganz, ganz viele Template-Engines gibt. Mies hat sich für Terra entschieden. Also das heißt, ich kann in meiner Mies-Toml-Variablen verwenden, kann die ausfüllen von woanders, kann on the fly Skripte ausfüllen und das Ergebnis von dem Skript hier anzeigen. Das ist alles dabei bei Mies, sehr mächtig. Zum Beispiel in Ansible wird das oft benutzt, da habe ich diese Facts. Also ich kann zum Beispiel dynamisch mir gucken, auf welchem Host bin ich gerade und das kann ich mit Mies alles machen. Wenn ihr wollt und diesen komischen KI-Kram benutzen möchtet, den es so gibt, seit ein paar Jahren gibt es da so einen Trend, ich weiß nicht, wer ihr mitbekommen habt, gibt es auch einen MCP-Server, der Mies anbietet. Das funktioniert so, dass ihr euch in euren Harness oder in eure OpenCode oder PyAgent, was immer ihr auch nutzt, einen MCP-Server registriert. Könnt ihr global oder wieder projektbezogen machen. Habe ich mal auch gemacht aus Spaß. Das heißt, wenn ich jetzt meinen OpenCode hier einfach starte, als Beispiel, dann seht ihr, dass ein MCP-Server unten registriert ist. Ganz unten seht ihr das, ja? Also ganz, ganz unten jetzt hier auf dem Bildschirm. Und das ist der MCP-Server von Mies. Ich könnte jetzt fragen, zeig mir mal alle Tasks. Die meisten Agenten führen einfach Mies One Tasks aus und dann werden die angezeigt. Ich muss ihn wirklich darauf hinweisen, bitte nutzt den MCP-Server. Und deswegen ist es fragwürdig, ob man das wirklich braucht. Aber man hat die Option, den MCP-Server zu benutzen. Wahrscheinlich mehr Spielerei. Ist er noch als Experimental gekennzeichnet bei Mies?
Weiß ich nicht, ob sich das durchsetzt. Jetzt der spannende Teil. Direkt jetzt anzüglich Graf. Grafentheorie. Wer will es nicht haben? Das heißt einfach nur, ich habe verschiedene Punkte, die aufeinander referenzieren, sich aber nicht im Kreis drehen können. Ja? Also ich komme von Deploy nicht mehr zurück zu Lint als Beispiel. Und genau das ist das, was ich eigentlich haben will, wenn ich Continuous Integration oder Delivery mache. Ich habe meine Pipeline, ihr kennt das klassisch, bei GitHub heißen die Tasks, GitHub Tasks, glaube ich, weil bei GitLab sind so Pipelines. Und ich möchte quasi eine Aktion ausführen. Wenn die erfolgreich ist, führt die nächste aus. Wenn die erfolgreich ist, führt die nächste aus. Und wenn die jetzt auch erfolgreich ist, dann führt bitte mal diese hier parallel aus. Ja, Build Docs und Deploy. Und nur wenn die auch alle fertig sind, dann verifiziere ich und dann mache ich weiter. Klassisches Prinzip, und das kann ich mit Mies abbilden. Also ich kann das so abbilden, dass ich quasi sage, ich habe hier einen Task und dieser Task dependet, also hat als Voraussetzung, dass der Task davor abgeschlossen ist. Hier ein klassisches Beispiel. Ja, ich teste erst, ich führe mein Linter aus, ich baue das Projekt, ich wollte die Dokumentation, und wenn das alles erfolgreich ist, dann deploy ich das Ganze auf meinen Zielserver. Ja, und zum Schluss mache ich nochmal ein Verify, ob das angekommen ist. Das ist eigentlich so die klassische Vorgehensweise, wenn ich eine Software irgendwie deploye aus echtes System. Und das Ganze kann ich mit Mies also lokal machen. Das demonstriere ich euch ganz kurz. Ich habe hier jetzt ein Projekt. Ich würde es mal ganz kurz zeigen, was das ist, nur dass ihr es mal gesehen habt. Gleich ein bisschen Schleichwerbung für mich. Das hier wird nämlich einen Workshop, den ich im November in Italien auf einer Rust-Konferenz halte. Und seht ihr das? Ihr seht das nicht, weil ich diesen Browser hier hochschieben muss. Ja, schade. Ne? Ist weg. Da unten ist er. Scheißegal. Also es ist irgendeine Applikation, die irgendwas ausliefert, ja. Und das Ganze läuft quasi jetzt auf einem Server, der irgendwo im Internet hängt, ja. Und ich möchte euch jetzt kurz den Deployment-Prozess mit Mies demonstrieren, wie das Ganze funktionieren würde. Das heißt, ich breche das Ganze mal wieder ab und mache Mies One Deploy. So nenne ich das Ganze. Halt, natürlich gucken wir vorher mal rein. Ne? Guck mal in die Mies-Tommel rein. Unten der Bereich Task ist jetzt relevant. Ist ein bisschen viel. Ich gehe nur ganz kurz durch, dass ihr das mal gesehen habt, wie das Ganze funktioniert. Ab Zeile 47 unten, also ab hier, ja, sage ich quasi für Checktest Lint aus. Gern parallel, die drei Sachen laufen parallel. Und danach, wenn das erfolgreich ist, dann deploy ich das Ganze unten. Das ist mein Deployment-Skript. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, mit Mies One Deploy, breche ich mal direkt wieder ab. Wenn ich wirklich einen coolen Effekt zeigen. Das Cargo von Rust ist ziemlich picky, was Mutexte angeht. Also es kann immer nur ein Prozess gleichzeitig die Cargo-Log-File zum Beispiel bearbeiten. Und ihr seht jetzt quasi, dass die Prozesse, die parallel arbeiten, darum kämpfen, bitte hier Log zu bekommen, um bei dem Package-Stash irgendwas zu machen. Irgendwann setzt sich einer durch, also nach gut einer Sekunde, und dann geht das Ganze los. Jetzt ist das Ganze quasi kompiliert. Irgendwelche Warnungen, weil ein neuer Deoxys-Versuch rausgekommen ist, ist nicht schlimm. Habe ich jetzt schon vorkompiliert, deswegen geht es relativ schnell. Und jetzt kommt der spannende Teil. Ich muss bitte mein Passwort eingeben, weil der Code quasi jetzt mein Gerät verlässt. Und jetzt wird das Ganze auf irgendeinem Server in der Außenwelt gespiegelt. Ihr seht hier links immer an den Farben. Also Lint, Test, Check und Deploy haben alles eigene Farben. Da sind natürlich die separaten Tasks, die von oben nach unten runterlaufen. Das sah jetzt alles sequenziell aus, aber zwischendurch sind Dinge parallel gelaufen. Also genauso, wie man das von der klassischen CI/CD-Pipeline kennt. Genau, und ich habe lokal eine Codework-Instanz laufen. Das zeige ich euch jetzt nochmal noch cooler. Das muss natürlich mit dem... Muss ich den Browser mal zum Vollbild machen? Und gehe mal auf localhost 3010. Das ist jetzt meine lokale Codeberg-Instanz oder Forge-Store-Instanz, wie auch immer. Weil ich habe euch ja versprochen, dass das Ganze eben in CI/CD läuft.
Normalerweise würde ich jetzt unter Punkt Tasks und so meine Tasks definieren. Das brauche ich gar nicht. Denn ich kann bei dem Projekt hier unter Actions das Ganze unter Deploy ganz genau so, wie ich das gerade gemacht habe, von meiner lokalen Instanz aus, auch in der Pipeline machen. Ja? Also normalerweise hätte ich bei GitLab oder bei Codeberg verschiedene Stages hier auf der linken Seite, die durchlaufen. Ich scheiß drauf, das ist einfach alles Mies erledigen und Mies kümmert sich darum, dass Dinge parallel laufen und das Ganze funktioniert. Hier ist nur eine Sache wichtig. Classifierweise werden Sachen hier in Container ausgeführt. Docker-Container. Ihr müsst natürlich das Ganze auf dem Betriebssystem direkt laufen lassen. Also Executor heißt das Ganze. Ihr habt nicht den Docker-Executor, ihr habt den Select-Executor quasi laufen. Ich finde es gut, aber ist Geschmackssache. Ja, damit kann man also Mies als CI/CD-Tool benutzen, wenn man möchte. Drei Folien haben wir noch, wunderbar. Ja, kurze Zusammenfassung, wann sollte ich Mies benutzen? Also wenn ich ein Projekt habe, das mehrere Sprachen benutzt, also total häufig, dass ich, keine Ahnung, ich mache Python für meine KI-Sachen und mache Laravel oder PHP für meine Frontend-Sachen oder JavaScript, was auch immer. Es ist Overkill für kleine Skripte oder kleine Mini-Projekte, würde ich sagen. Oder aber, wenn ihr Legacy-Projekte habt, würde ich jetzt auch nicht Mies unbedingt aufzwingen, außer ihr habt da irgendwie einen Mehrwert, seht da Mehrwert drin. Oder ihr habt schon eine Umgebung wie Nix zum Beispiel oder Dev-Containers. Wobei das nicht ganz stimmt. Dev-Containers gehen wunderbar mit Mies zusammen, wenn man will. Ja, wenn man schon eine andere Alternative hat, muss man Mies nicht unbedingt zwangsläufig benutzen. Ja, Zusammenfassung, probiert Mies einfach mal aus, ob es euch gefällt oder nicht. Ökosystem ist groß. Ich habe nicht alle Features jetzt hier gezeigt, ne, die Mies hat. Der Autor selbst hat einen schon älteren Blogpost gemacht, 2025, hier nur eine kurze tabellarische Zusammenfassung. Zum Beispiel gibt es, das steht noch nicht mal auf der Tabelle, glaube ich, es gibt einen Mies-Remote-Befehl. Das ist ein Ansible Lite, ja. Damit kann ich alle Befehle, die ich lokal ausführe, auch remote ausführen auf Fremdsystemen. Funktioniert dann so, dass das gesamte Mies Setup quasi rüberkopiert wird per SSH oder per SCP auf den Teal-Server. Er vorher ein paar Tests macht, ob das Ganze auch durchlaufen würde, und er führt erst dann meine Befehle auf dem Remote aus. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, wenn man das möchte. Ja. Danke für eure Aufmerksamkeit soweit. Hier nochmal kurzer Link. Ja, zu Mies. Probiert es einfach aus und oh, viel Spaß mit Mies. ich könnte euch jetzt entweder noch einmal im echten Leben ein echtes Projekt zeigen, wo ich Mies nutze, so, wo ich auch mal Geld mit verdiene, oder wir beginnen die Fragerunde. Wie ist eure Stimmung? Zeigen? Zeigen. Ich habe jetzt herausgefunden, wie ich meinen Browser hier auf Vollbild anzeigen kann, deswegen machen wir das. Das ist jetzt die lokale GitLab-Instanz der ein Projekt auf Arbeit. Also, Jobauskunft, Schleichwerbung, erstes Portal in Deutschland, seit 2006 gibt's das, mit dem man Händler bewerten kann. Tatsächlich, lebt immer noch. Und das Ganze, eigentlich genauso wie wir es gerade bei Codeberg gesehen haben, hat einen Task, ja, das ist dieser hier. Und das ist ein bisschen größer, das Projekt, deswegen seht ihr jetzt hier ziemlich viel Laravel-Kram. Und das kennt ihr jetzt hier. Hier werden die Tests ausgeführt. Ja. S heißt Skipped, da muss ich nochmal ran. Die Qualität erhöhen. Inspect ist die klassische Code-Analyse, die es da gibt. Und ja, läuft wie gesagt parallel. Dass das parallel läuft, seht ihr daran, dass sie beide um Aufmerksamkeit kämpfen. Ne? Also Test Fest und dann Test Inspect kämpfen um Aufmerksamkeit, und ich glaube einmal pro Sekunde oder so pollt Mies dann, um anzuzeigen, wer jetzt gerade hier irgendwie eine Ausgabe hat auf SCD-Out. Das ist ganz interessant. Ja, so sieht das Ganze eben in echt aus. Ich habe hier die Mies-Tommel von diesem echten Projekt. Es ist etwas aufgeräumt, was ihr gerade gesehen habt. Und ihr seht schon, dass ich hier zum Beispiel noch auf Just verweise. Also ich nutze noch Just quasi als Nebentool. Also Just ist der Snake-File in der Rust-Welt sozusagen, nutze ich hier noch nebenbei. Müsste ich aber gar nicht, eigentlich müsste, kann ich jetzt auch mit Mies erledigen, wenn ich will. Okay, habt ihr Fragen? Kann ich das hier einfach, oder?
Ja. Ja, danke für den Vortrag. Meine Frage war, du hast gesagt, dass man zwingend Shell Runner benutzen muss. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum, also ja. Warum man das machen muss, warum man nicht einen Container benutzen könnte, in dem Mies vorinstalliert ist.
Genau, das funktioniert anders. Also ja, du kannst natürlich den Image zusammenbauen, indem du Mies vorinstallierst. Aber das ist nicht Sinn der Sache, sondern ich möchte ja was anderes. Ich möchte nicht Mies in dem Container laufen lassen, sondern ich möchte, dass Mies über dem Container läuft. Weißt du? Und ich könnte Docker in Docker nehmen. Also ich könnte quasi einen Docker-Container vorbereiten mit Mies drin und dann da drin Docker-Prozesse spawnen. Würde ich auch abraten, weil Docker in Docker einfach nicht gut ist. Also performance-wise und ist auch sehr anstrengend einzurichten. Schnelle Executor können alle. Also der GitHub-Runner und der Forge-Runner können das einfach. Ja. Ihr müsst dann natürlich die Shell vorbereiten. Ne? Also ihr müsst, ich mache das immer so, dass ich einen, sage ich euch, warum nicht, auf dem Live-System, nehme ich mal den hier, das ist jetzt das Live-System und dort gibt es einen User, der heißt, ich glaube, GitLabRunner. Und wenn ich der werde, Passwort habe ich jetzt nicht, dann hat der ein präpariertes Verzeichnis, der sozusagen die Sachen immer ausführt. Ja. Kann man so machen, muss man aber nicht. Aber ich finde es gut, weil ich kann euch sagen, warum das besser ist. Denn was in der Pipeline passiert, nämlich Mies One Deploy, ist jetzt zu 100% identisch zu dem, was bei mir lokal passiert, wenn ich von meiner lokalen Maschine Mies One Deploy ausführe. Das heißt, ich brauche nur die SSH-Schlüssel und eventuell eine Passphrase dafür und kann damit von jeder Maschine, von jedem Entwickler, der das Projekt ausgecheckt hat, auf Production deployen. Und ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich es erst zu Git pushen muss, um zu deployen. Ich kann das voll lokal machen. Und diese Macht oder diese Fähigkeit, die finde ich einfach wichtig und gut.
Hätte ich noch eine Anschlussfrage. Ich brauche ja keine Root-Rechte, um Mies auszuführen, oder? Also ich kann, ist alles im User-Kontext installiert. Das heißt, ich könnte auch diesen GitLabRunner-User, der muss jetzt nicht irgendwie sudo ausführen können, weil das ist ja bei ShellRunner dann immer das Thema, okay, wie weit möchte ich da einen Nutzer auf einer Maschine berechtigen?
Genau, ja, also der GitLabRunner ist jetzt ein isolierter User, der kann nichts kaputt machen auf dem System. Dafür ist das gedacht. Und lokal kann ich natürlich als Root Mies nutzen. Dann gilt halt alles, was ich mache, für den Root-User. Ja, habe ich da nie über nachgedacht, aber kann man machen, wenn man will. Ja, weitere Fragen? Ganz weit weg, anderes Ende.
Wenn ich Mise mit CI/CD will benutzen, wir haben zum Beispiel bei Azure DevOps eine Möglichkeit, um eine Ordnung oder eine File zu cachen. Wie geht es mit dem Mise?
Ja, sehr gute Frage. Damit habe ich mich tatsächlich beschäftigen müssen. Das Deployment lief jetzt nur so schnell durch, weil ich aggressives Caching betrieben habe, tatsächlich. Und du musst das einrichten in dem entsprechenden Runner. Das ist bei GitLab auch so, da musst du es auch in dem Runner einrichten. Das heißt, dass ich in der mies.toml von dem Projekt, was ich gerade hatte, hier einen Cache-Bereich habe irgendwo. Nee, das stimmt nicht. Das liegt in Pompalsync Dev. Ja. Hier gibt es die Runner-Konfiguration. Und da, wo habe ich die reingelegt? Habe ich die hier reingelegt? Nee, die habe ich in wo habe ich denn die Runner-Konfiguration reingelegt? Ich weiß, dass du das im Runner konfigurieren musst, auf jeden Fall. In dem Fall wäre es der Forge-Joe-Runner. Ach, der steht in der System-D-Unit drin. Und die System-D-Unit steht in Runner-Data-Config-YAML. Das ist sie. Hier stellst du quasi Cache-Klamotten ein. Du hast zum Beispiel, also du hast bei GitLab klassischerweise das Problem, dass du zwischen den Jobs Dinge cachen musst, damit der Job da lag, das von vorher aufnimmt. Das Problem hast du hier überhaupt nicht, weil du ja nur eine Mies-Instanz hast, die das Ganze durchlaufen lässt. Du musst du dafür sorgen, dass das Verzeichnis, in dem du dann am Ende deployst, automatisch gecached ist. Das heißt, der Shell-Executor, der kümmert sich darum, dass das Ganze gecached ist. Also Beispiel, ich habe ein Projekt und kompiliere das in Rust, dauert 5 Minuten beim ersten Mal. Und dann habe ich mein Target-Verzeichnis und wenn ich dann nochmal neu kompiliere, ja, dann dauert es nur noch 5 Sekunden, weil mein Target-Verzeichnis von da ist. Und Ziel muss es sein, dass der Shell-Executor sozusagen, wenn ich kompiliere, das Target-Verzeichnis behält und nicht löscht nach dem Kompilieren. Kann auch gefährlich sein, ne? Dass ich quasi mit veralteten Cache arbeite. Darum muss ich mich natürlich selber kümmern. Also es ist nicht so, dass bei jedem Hochfahren eines Jobs ich den cleanen Urzustand habe, sondern ich muss selber aufräumen. Das ist dann die Gefahr. Also ja, aber mit scharfen Messern muss man halt umgehen können. Als Koch. Ist mir aber noch nie passiert, dass ich da aus Versehen mit Cache irgendwas, aber die Gefahr ist real.
Auf deiner Entwicklermaschine setzt das Tool voraus, dass du im Prinzip diesen Hook in die Shell einbaust. Der schaut sich dann im aktuellen Directory an, was die Umgebung sein soll, lädt das dann schon automatisch. Das ist sehr bequem, aber möchtest du mal dieses wunderschöne Git-Repository da von mir auschecken oder übersetzt? Wie sieht's mit Security aus? Weil das klingt wie, ich führe einfach mal beliebige Source im Internet aus.
Richtig. Vollkommen richtig festgestellt. Deswegen gibt es das sogenannte Mies-Trust-Feature. Das bedeutet, wenn da der Mies-Tommel liegt, Mies.tommel liegt und ich gehe in das Verzeichnis, passiert erstmal nichts, sondern ich muss erst einmal ein Mies-Trust eingeben. Das mache ich einmal und dann wird eine Flagge gesetzt, okay, ich vertraue dieser Mies-Tommel. Da müsste ich das Problem schon mal ein bisschen mitigiert. Ja? Das heißt, ich bin also gezwungen, als Entwickler das einmal zu machen. Ansonsten gilt auch hier wieder, klar, es kann sein, dass du jetzt einen bösartigen Hook in dein Git-Repo einbaust, ja? Aber ob ich das jetzt mit Mies oder ohne Mies runterlade, ist meine Verantwortung. Ja? Also da kann Mies jetzt quasi auch nicht helfen, aber das Mies-Trust ist so, das ist standardmäßig dabei bei Mies. Ja. Gut, noch Fragen oder? Wir haben noch 8 Minuten. Na gut, dann würden wir früher beenden. Ja, danke für die Aufmerksamkeit.